ein Segelboot, was in vielleicht rauer See ist und da hinten ist ein Leuchtturm, da ist der Hafen, da will ich hin. Und in diesen Hafen kommt man nicht, indem man den geraden Kurs fährt. Dann kommen Sie nie in dem Hafen an, sondern wir haben Seegang, wir haben Strömung, wir haben Wind und alles Mögliche. Das wirkt auf dieses Segelboot ein und der Segler, der Steuermann, ist die ganze Zeit dabei, Kybernetos ist übrigens griechisch für Steuermann, ist die ganze Zeit dabei, den Kurs quasi wie so einer kleinen Zickzacklinie zu fahren, indem er nämlich auf das Feedback reagiert, was er beispielsweise von der Ruderpinne bekommt.
Die stürmische See wird im Moment auch ganz besonders von künstlicher Intelligenz bestimmt. Führungskräfte sind verunsichert. Was bedeutet das für die Psychologie der Veränderung? Darüber möchte ich in meinem Podcast heute mit Professor Dr. Ulrich Lenz ein wenig weiterdenken. Seien Sie gespannt auf 60 Minuten, die es wirklich im doppelten Sinne in sich haben. Es geht um Führung mit KI und das ist durchaus doppeldeutig gemeint. Herr lieber Professor Lenz, Sie sind mir als Tipp präsentiert worden und zwar nach einem Kongress, ich glaube, der war in Basel, da sagte mir meine Kollegin, den musst du dir mal anschauen, der ist interessant, der hat interessante Ansichten und das ist jemand, mit dem man weiterdenken kann und das ist ja irgendwo auch das Motto meines Podcasts und vielleicht können Sie ganz kurz sich selber vorstellen, wer sind Sie und was ist sozusagen Ihr Schwerpunkt im Weiterdenken?
Ja, gerne. Hallo, ja, Frau Hofer, danke für die Einladung, für das hier sein dürfen. Ich bin Ulrich Lenz, habe zwei Hüte auf. Zum einen bin ich Professor an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning bei München, Bayerns größte private Hochschule. Und ich bin zum zweiten Berater und Coach für Führungskräfte, aber auch als Sparringspartner tätig für Projektleiterinnen und Projektleiter, die in Digitalisierungsprojekten drinstecken.
Fand ich auch interessant, in Ihrem Profil zu lesen, ne, dass Sie so auch so ein paar psychologische Kenntnisse haben, also eigentlich aus der BWL kommend, wenn ich das so richtig gelesen habe.
Ja,
aber
richtig.
Sind Sie auch jemand, der so, mein Thema ist ja unter anderem auch Psychologie der Veränderung, da ein bisschen mitdenken kann?
Ja, das über viele, viele Jahre. Also ich arbeite seit circa 15 Jahren als Coach, habe mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung, auch im operativen Management, unter anderem in der Leitung einer Akademie in einem Konzern und auch in der Führungskräfteentwicklung und bin jahrelang auch operativ verantwortlich gewesen für Veränderungsprojekte, für Digitalisierungsprojekte mit bis hin zu 65.000 Mitarbeitenden, die dann sozusagen mit der Digitalisierung beglückt worden sind. Und ich habe, natürlich würde ich nicht als Coach arbeiten, wenn ich nicht die entsprechenden Ausbildungen und Zertifikate hätte. Viele, viele Jahre systemische Coaching-Ausbildungen gemacht, habe Schema-Coaching-Ausbildungen gemacht und einige andere mehr. Gestaltorientiertes Arbeiten.
Genau, das fand ich auch sehr interessant, ne, weil die Art der ausgewählten Ausbildung oder Weiterbildung manchmal ja auch schon ein bisschen was darüber aussagt. Unser Thema heute ist ja Führen mit KI, das ist ja doppeldeutig.
Ja.
Und ich hoffe, ich mache jetzt die Zuhörerinnen neugierig. Aber bevor wir mit diesem Thema einsteigen, möchte ich Ihnen mal einige Spannungsfelder präsentieren. Ich gebe Ihnen einfach zwei Begriffe zur Auswahl, die aus meiner Sicht ein Spannungsfeld bilden. Und Sie sagen dazu, was Sie damit assoziieren. Also das erste Spannungsfeld ist Macht und Ohnmacht.
Ja, Macht und Ohnmacht sind ja scheinbar auf den ersten Blick so zwei Seiten einer Münze, einer Medaille. Die einen haben Macht und die anderen empfinden Ohnmacht. Ja, so. Das ist natürlich ein ziemlich dysfunktionaler Zustand, weil er ja nicht dynamisch ist und weil er natürlich auch keine Veränderungen bewirkt. Aber ein Zustand, den man sehr häufig vorfindet in Unternehmen und der manchmal auch bequem ist. Gerade in komplexen Veränderungsprozessen sagen die scheinbar Ohnmächtigen, ja, ich kann ja sowieso nichts machen, ja. Und das stabilisiert dann die scheinbar Mächtigen, die sagen, ja, siehst du mal, mit den Leuten kannst du ja nichts anfangen, da musst du ja durchregieren. Und so kommt dann ein wunderbar dysfunktionaler, stabiler Zustand zustande.
Ah, okay. Und ist Ohnmacht eigentlich ein positiver Begriff? Kann man das auch positiv sehen oder mal
also
nachgefragt?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ohnmacht kann man auch positiv sehen, wenn man versteht, dass man mit der bisherigen Art und Weise mit dem Komplexitätsmanagement nicht mehr weiterkommt. Also dieses, ich bin jetzt ganz ohnmächtig, das impliziert dann auch, ich frage nach Hilfe. Ich muss mich jetzt neu vernetzen. Ich muss schauen, dass wir mehr werden, dass wir breiter werden, weil ich alleine bin ohnmächtig, kann die Komplexität nicht mehr bewältigen, kann die komplexen Probleme nicht bewältigen. Und insofern kann Ohnmacht oder das Empfinden von Ohnmacht hilfreich sein, um sich Unterstützung zu holen und um damit dann natürlich wirksamer mit der Komplexität umgehen zu können.
Okay. Ja, vielen Dank. Das nächste Spannungsfeld, das ist zwischen Selbstorganisation und Steuerung. Also ist es ein Spannungsfeld?
Ja, das empfinde ich, ist ein ganz, ganz wesentliches Spannungsfeld. Denn Selbstorganisation sagt ja, also Selbstorganisation eines Teams beispielsweise, sagt ja, dass ein Team für sich selber und in der Vernetzung zu anderen Teams Aushandlungsprozesse macht, ja, und sagt so, wie wollen wir einen Prozess gestalten? Wofür erklären wir uns verantwortlich? Das ist ein schönes Bild, so diese End-to-End-Verantwortung von Geschäftsprozessen. Also ich habe eine Kundenanfrage und als Team bearbeite ich das wie so ein liegendes U. Bearbeite ich die gesamte Wertschöpfungskette, bis ich dem Kunden wieder das Endprodukt liefere. Und Steuerung ist am ehesten assoziiert mit dem Thema von Koordinierung, von sagen wir mal, Berichtswegen, von der Frage, wie sind die Zuständigkeiten fest verankert. Und ich erlebe es immer wieder in Unternehmen, die zum einen eine relativ stark ausgeprägte Hierarchie haben und zum anderen sich so ein, ich drück's jetzt mal so aus, sich so ein Innovation Hub halten. Und der ist meistens auch ganz woanders, ja. Und die sollen die Innovationen machen. Die haben so klassischerweise natürlich das Startup-Mindset, das Gründer-Mindset, einen hohen Grad von Selbstorganisation. Und dann gibt es den Culture Clash mit der Hierarchie, die in irgendeiner Form auf diesen Innovation Hub da einwirken will, die da irgendwas koordinieren möchte. Ich habe heute gerade ein Gespräch gehabt, wo es dann darum ging, dass die Hierarchie in Anführungszeichen jetzt eine Software auch für das Innovation Hub einführen möchte und da jetzt stärker irgendwie durchgreifen muss, weil sonst wird das Projekt zu teuer. Also es sind ganz praktische Fragestellungen, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben. Und meine Hypothese ist, es braucht beides. Denn wenn ich die Innovation von dem Innovation Hub oder von der Startup-Organisation, wenn ich die groß machen will, wenn ich die skalieren will, dann brauche ich die Hierarchie, dann brauche ich die Steuerung. Und umgekehrt braucht die Hierarchie natürlich das Startup, um noch ein Einfallstor für Innovationen zu haben. Und das ist eine ganz komplexe Managementaufgabe. Mhm. Wie kann ich da eine dynamische Bilanz, Balance hinbekommen zwischen diesen beiden Polen?
Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir gleich auch nochmal vertiefen sollten, weil da fällt mir auch einiges noch zu ein, gerade zu diesem Spannungsfeld. Und interessant, dass Sie auch Führung dann mit Steuerung in Verbindung bringen. Das ist ja auch nicht unbedingt immer selbstverständlich.
Auch mit Steuerung. Und
auch mit Steuerung.
Ja, genau. Und das ist, ich komme da so... Kurzer, nur ein Halbsatz zur Theorie. Ich komme da aus dem ganzen Gebiet von Management-Kybernetik. Mhm. Und die Management-Kybernetik hat ja, so wie ich es verstanden habe, den Anspruch, Steuerung um Selbstorganisation zu ermöglichen. Also Steuerung nicht als Selbstzweck, damit ich mich als Hierarch irgendwie durchsetzen kann, sondern um eine Organisationskultur zu schaffen, um Prozesse zu schaffen, die mehr Selbststeuerung ermöglichen.
Genau, da müssen wir vielleicht mit einem Satz nochmal Kybernetik erklären, weil das, glaube ich, auch nicht jedem klar ist. Also mir fällt sofort das Viable Systems Model von Stafford Beer ein.
Genau.
Das wäre jetzt hier an der Stelle zu komplex, aber einfach um Kybernetik einordnen zu können, weil ich glaube, das ist nicht bei jedem so, dass es sofort klingt.
Genau. Gut, ich war zumindest früher Segler, aber ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht segeln, die können sich das vorstellen, ein Segelboot, was in vielleicht rauer See ist und da hinten ist ein Leuchtturm, da ist der Hafen, da will ich hin. Und in diesen Hafen kommt man nicht, indem man den geraden Kurs fährt. Dann kommen sie nie in dem Hafen an, sondern wir haben Seegang, wir haben Strömung, wir haben Wind und alles Mögliche. Das wirkt auf dieses Segelboot ein und der Segler, der Steuermann, ist die ganze Zeit dabei, Kybernetos ist übrigens griechisch für Steuermann, ist die ganze Zeit dabei, den Kurs quasi wie so einer kleinen Zickzacklinie zu fahren, indem er nämlich auf das Feedback reagiert, was er beispielsweise von der Ruderpinne bekommt. Drückt jetzt das Boot darüber, also muss ich ein Stück da hinlegen. Das ist vielleicht ein anschauliches Bild, hoffentlich, für das Thema Kybernetik. Kybernetik im Sinne von Steuerung. Und ich spaß mir jetzt auf den Begriff Kybernetik erster Ordnung, Kybernetik zweiter Ordnung einzugehen. Das ist alles wahrscheinlich viel zu komplex jetzt für unsere Themen hier oder für unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben. Aber so diese Idee, was heißt das jetzt für die Managementpraxis? Nun, das heißt, ich brauche eine Experimentierkultur. Ich kann jetzt mich nicht als Führungskraft hinstellen in der heutigen hohen Komplexität, die wir haben und sagen, so, und jetzt werden wir das Produkt X pushen und das Produkt Y einstellen und genau so läuft es, sondern wie das Wasser an der Ruderpinne, wir müssen experimentieren. Wir müssen schauen, wie verhält sich denn der Kunde beim Produkt X? Und wenn wir jetzt die Kampagne so machen, welche Auswirkungen hat das denn? Also so dieses iterative Vorgehen, was wir ja von Scrum und Co. ja alles kennen, ist geeignet, um mit dem Thema oder um das Thema Kybernetik in die Managementpraxis zu übersetzen.
Genau, also da liegt eine sehr starke Nähe und ich glaube auch, das wäre noch ein eigener Podcast. Ich würde jetzt mal, bevor wir dann zum Führen mit KI kommen, nochmal das letzte Spannungsfeld präsentieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie das so sehen überhaupt als Spannungsfeld. Ist vielleicht eine Überraschung zwischen Digitalisierung und KI. Ist das ein Spannungsfeld oder ist das nur meine Fantasie, dass das eins sein könnte?
Nö, eigentlich sehe ich das nicht als Spannungsfeld, sondern KI ist ein Teil von Digitalisierung.
So würden Sie es sehen, als ein Teil.
Als ein Teil, genau. Die jetzt natürlich, dieser Teil wird jetzt momentan natürlich sehr, sehr intensiv diskutiert. Da werden wir jetzt ja auch zurückkommen, denke ich, darauf. Aber es ist also tatsächlich, mit Hilfe von KI kann ich auch digitalisieren. Und mit Hilfe von Digitalisierung kann ich auch KI einführen. Ja.
Aha, okay. Also in meiner Fantasie, ich gucke auf Deutschland, was ich so höre, auf die Aufgaben, die Führungskräfte haben. Und da sehe ich, dass das Thema Digitalisierung ja immer noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Nur so einige direkte Erfahrungen in Verwaltung und so weiter habe ich selbst gemacht. Und da finde ich, da sind Hausaufgaben auch oft nicht gemacht. Und dann frage ich mich, oh, jetzt kommt KI, um Gottes Willen. Und da sind wir jetzt vielleicht beim Thema Führen mit KI. Wie kann man das zusammenbringen oder kann man das überhaupt zusammenbringen? Ich frage mich als jemand, der ja Laie ist, ist zuerst die Digitalisierung, also muss ich erst die Prozesse digitalisieren, dann KI? Worauf soll ich mich jetzt konzentrieren?
Mhm. Ich komme zurück auf Ihren Eingangssatz, KI, Führen mit KI, mit der Doppeldeutigkeit. Da sind wir jetzt nämlich genau beim Punkt.
Genau, ne?
Denn ich kann Führen mit KI so verstehen, indem ich mit Hilfe des Einsatzes von KI führe. Ja. Mhm. Und ich kann Führen mit KI so verstehen, dass ich sage, gut, ich führe mit KI und ich führe mit transformationalem Führungsstil und ich führe mit, also dass ich es quasi so als Instrument noch mit dazu nehme.
Genau, man kann es
in meinen Führungswerkzeugkasten. Ich tendiere eher dazu zu sagen, dass KI, und das jetzt vielleicht auch etwas, spannend oder neu, dass KI ein sozialer Interaktionspartner geworden ist und immer mehr wird. Als ein sozialer Interaktionspartner in Systemen, so dass ich, wenn ich Führungskraft bin, auch ein Stück weit die KI führen muss. Und das ist nicht so einfach wie Mitarbeitende zu führen. Und insofern nee. Eine ganz neue Dimension in der Führung, um nämlich das so einzusetzen, damit es insgesamt förderlich ist für die Menschen, für den Kunden, für das Unternehmen insgesamt.
Das finde ich jetzt super interessant, dass Sie das sagen, KI als sozialer Interaktionspartner, haben Sie, glaube ich, gesagt, weil ich das auch so wahrnehme. Also ich hatte jetzt so einige Projekte, da ging es um Innovation im Marketing oder verschiedenen Bereichen. Und da hat man immer mehr gemerkt, dass die Leute anfangen, mit ChatGPT oder so weiter wirklich zu reden. Und tatsächlich diese KI als Interaktionspartner zu begreifen und wo aus meiner Sicht die Schwierigkeit liegt und vielleicht kommen wir da auch zum Thema Führung, ist, da wird oft sozusagen der einfachste Weg gewählt. Ja, also ich frage die KI, was sie weiß, aber ich spiele nicht mit den Möglichkeiten von KI und versuche herauszufinden, was vielleicht noch dahinter steckt. Und da habe ich so die Befürchtung, dass wir dadurch, dass wir das nicht vollumfänglich nutzen, oft zu so einer Art von Plastiklösung kommen. Also das ist so meine These, ne? Also dass es so zu einfach ist. Also nehmen Sie nur ChatGPT, schreib mir mal über das Thema, weiß ich nicht, Großraumbüro oder so. Zack, 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 haben Sie einen Text. Und den kann man ja jetzt so nehmen. Oder man hat eine eigene Strategie, einen eigenen Plan und entwickelt das so weiter im Dialog, ne? Also
ja,
das wäre jetzt so mein kleines Beispiel.
Ja, genau. Und das ist auch sehr treffend, denn das hat verschiedene Aspekte. Zum einen ist ja die KI, auch die leistungsfähigste KI, halluziniert ja, wie das in der sag ich mal, IT-Sprache genau. heißt.
ChatGPT ein bisschen 4.0, ein bisschen weniger als 3.0, ne? Aber doch immer
ja,
noch. Ja,
das ist richtig, weil da ist jetzt natürlich die Datenbasis wesentlich größer und das Lernmodell ist ausgereifter und. Aber es ist immer noch da. Und wenn ich jetzt einen Text, den die KI erzeugt hat, einfach so verwende, dann kann ich mich auch heftig blamieren damit. Abgesehen davon, dass wir ja auch wahrscheinlich alle die Beispiele kennen, wo KI einen ganz gewaltigen Bias hatte. Insbesondere im Recruiting, wo also dann tatsächlich das klassische Stereotyp, ne?
Ja.
Weiße, junge Männer, auch von mir aus noch blond, ja, ausgewählt wurden von der KI für Bewerbungsgespräche. Es gibt die Fälle, in denen KI rassistische Bemerkungen gemacht hat, böse diskriminiert hat und.
Das war dieser Bot von Microsoft, den sie dann aus dem Verkehr gezogen haben.
Ja, genau. Also ja. Diese Freude in Anführungszeichen hatte schon mal Microsoft, diese Freude in Anführungszeichen hatte schon mal Google, ist also tatsächlich, es kann passieren. Ja, und insofern, meine Hypothese ist, je besser die KI wird, desto in Anführungszeichen besser, desto kompetenter müssen die Nutzer werden. Und wenn ich jetzt sage, die KI, die ist ja so mächtig, ne? 175 Milliarden Parameter bei ChatGPT-4 und boah, und Millionen von Dokumenten, wo das trainiert wurde und. Ohnmacht, sind wir wieder bei unserem Spannungsfeld. Mhm. Ich gehe freiwillig in die Ohnmachtsposition und sage, die macht das ja sowieso alles besser. Ja, das ist fatal. Das ist fatal. Also je stärker, je besser die KI wird, desto besser müssen die Menschen in der Lage sein, zu beurteilen, ob der Output der KI überhaupt richtig ist, ob er geeignet ist. Und dann komme ich auch auf Ihren Punkt zurück, den ich nachdrücklich unterstreichen möchte. Die Prompting-Kompetenz muss entwickelt werden. Also ich muss fähig sein, mit der KI gute Dialoge führen zu können.
Und das heißt heute Prompting, ne? Vielleicht nochmal, weil ich glaube, das auch nicht jedem klar ist, ne? Weil ich merke immer, diese Begriffe Prompting und was ist das? Das ist eine Kompetenz, ne? Und Prompting ist auch eine Form von sozialer Interaktion, kann man so sagen.
Ja, selbstverständlich.
Oder?
Ja, natürlich. Ja. Das ist die Frage, wie gestalte ich den Dialog?
Muss nochmal so ausdrücklich gesagt werden.
Das ist also das, was man in das Eingabefenster da eingibt. Ja, bei das ist ja, ich will jetzt keine Namen irgendwie ChatGPT, das ist zwar häufig genannt, aber es gibt hunderte von Language-Modellen, das will ich auch nochmal deutlich machen. Also man muss jetzt nicht immer nur an dieses eine denken. Und aber grundsätzlich ist es immer so, da gibt es ein Fenster, da muss ich dann was eingeben. So, wenn ich dann eine Frage eingebe, dann kommt da eine mehr oder weniger gute Antwort raus. Und dann geht es eben darum, in der Tat, wie mit einem Menschen, mit der KI den Dialog zu führen. Kannst du das noch einmal präzisieren? Kannst du oder geh in die Rolle als, ja, von mir aus HR-Leiterin und Punkt. Ja, also dann mache ich eine Rollenbeschreibung. Welche Rolle soll die KI einnehmen? Was ist der Inhalt der Frage? Da muss ich auch gucken, wie diese Frage formuliert ist. Ist die eindeutig? Habe ich keine doppeldeutigen Begriffe und. Mhm. Und je besser ich dieses Prompting beherrsche, das muss man auch wissen, die KI lernt ja sozusagen, während ich sie benutze. Und durch die Qualität des Promptings kann die KI dann auch lernen, bessere Ergebnisse zu produzieren.
Genau, also es ist einfach kein Selbstläufer. Man muss ja in der Lage zum Beispiel sein, sich in eine dritte Perspektive zu versetzen. Es erfordert meiner Meinung nach auch Kreativität, sich die Perspektiven überhaupt zu überlegen. Und es fordert auch eine Kenntnis und eine vertiefte Kenntnis in den angebotenen Bereichen. Ne? So, also ich habe das mal bei Motivationspsychologie ausprobiert und da muss ich sagen, was mir präsentiert worden ist, war teilweise nicht so gut. Ne? Und wenn jemand keine Ahnung hat, dann nimmt er das 1:1, es landet vielleicht in einem Skript oder Lehrbuch und dann wird es weiter verbreitet. Da ist also viel Gefahr drin und damit auch letztendlich Aufgaben für Führungskräfte, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Führungskraft soll jetzt natürlich nicht das Prompting der Mitarbeiter kontrollieren.
Nee, bitte nicht, leider.
Aber eine Führungskraft ist dafür verantwortlich, Bedingungen herzustellen, lernförderliche Umgebungen herzustellen, in denen es, sind wir wieder bei dem Experimentieren, in denen es erlaubt ist, ermöglicht wird, dass man zum Beispiel mit dem Prompting experimentiert. Und ganz wichtig ist, dass man danach gemeinsam darüber spricht. Also es gibt jetzt auch in diesem European AI Act die Maßgabe, dass der Mensch der Letztentscheider ist. So, und wenn ich jetzt selber bei mir hier im Laptop mit der KI arbeite, dann muss ich diese Ergebnisse im Team besprechen. Die anderen, die haben auch Ergebnisse und beim gleichen Prompt kann man übrigens unterschiedliche Texte erhalten. Und dann müssen wir sagen, so, und was ist jetzt unsere Meinung? Wie gehen wir mit diesen Outputs unseres neuen Interaktionspartners um, aber wir entscheiden, wie wir das umsetzen, beziehungsweise wie wir das in die Führung einfließen lassen, wie wir das in unsere Ergebnisse von mir aus in eine Präsentation oder wie auch immer einfließen lassen. Und das ist tatsächlich das aktive Angehen gegen die Ohnmacht. Gegen die Ohnmacht, so nach dem Motto, ich nehme die Ergebnisse so, wie sie sind, das ist alles gut und Punkt, 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 was wir eben gerade besprochen haben. Nein, die sozialen Kompetenzen, die kommunikativen Kompetenzen der Menschen müssen steigen, je leistungsfähiger die KI wird.
Da würde ich sagen, haben wir ein ordentliches Problem und einen großen Gap, weil ich glaube auch die Kreativität muss steigen, also die Fähigkeit, sich auch von Normen zu lösen, ne, zum Beispiel, ne, Dinge zu hinterfragen, die ist vielleicht erlernbar, aber so meiner Erfahrung nach wird die nicht gerade gefördert, ne, so in unserem Schulsystem, was sich möglicherweise ändert, aber ich habe so die Erfahrung, dass das nicht so ist. Also meiner Meinung nach entsteht da ein großer Gap, wenn wir jetzt auch zum Beispiel zur Personalabteilung kommen. Da kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus. Mein Onkel war 40, 45 Jahre in einem großen Konzern Personalleiter. Der hat immer gesagt, meine Intuition, mein Bauchgefühl war immer richtig. Ich habe mich kein einziges Mal geirrt. Ja.
Ja.
Mhm. Wenn jetzt solche Menschen... Also mein Onkel lebt nicht mehr und ist auch nicht mehr in dem Bereich logischerweise, aber es gibt natürlich immer noch Menschen, die so eine Haltung haben und die sich selbst als überlegen begreifen und die auch Berührungsängste haben. Ne? Also erstens verstehen sie ihren Bias nicht und zweitens haben sie auch Berührungsängste mit KI. Die sagen dann so Dinge wie, ach, das bringt doch sowieso nichts. Ne? Und die sitzen aber jetzt in den Konzernen. Was machen wir denn da?
Ich möchte erstmal Ihnen ganz, ganz zustimmen bei dem, was Sie sagen, denn das macht mir wirklich Sorgen. Also, nun wissen wir ja, wie die Veränderungsfähigkeit von Menschen üblicherweise aufgestellt ist und mit welchen stabilen Routinen wir zurechtkommen. Ne? Stichwort, ich habe mich noch nie geirrt, ich kenne das HR-Geschäft in- und auswendig, ich weiß, wie das geht. Und ein stabiler Prozess, eine stabile Haltung, und die wird jetzt plötzlich ganz massiv durch KI und durch die Anwenderinnen und Anwender, die Profis sind für die KI-Anwendung, wird diese Haltung jetzt massiv gestört. Und da mache ich mir tatsächlich auch Sorgen, kann sich der Mensch oder können sich auch Organisationen so schnell ändern, wie es jetzt eigentlich erforderlich ist. Ich habe auch ein Beispiel. Und zwar habe ich vor kurzem mit einer Teamleiterin aus einem Personalbereich gesprochen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie weit seid ihr denn so mit Digitalisierung? Was macht ihr denn mit Digitalisierung von HR? Und da sagte die mit einem verschmitzten Lächeln, ja, wir haben jetzt die Personalakte digitalisiert. Das war ein Riesenprojekt, war ein Riesenaufwand. Mhm. Und jetzt ist unsere Personalleitung, was nicht sie ist, sondern die sozusagen die Ebene da oben drüber, der Meinung, wir seien digitalisiert. So, ja. Die Punkte, wo ich mir dann denke, hui, kriegen wir das hin, ja, dass wir tatsächlich diese Gaps schließen, von denen Sie gesprochen haben. Ich glaube auch, dass die Gaps eher größer werden, und zwar zwischen denjenigen Unternehmen, die die Innovationskraft und auch die Produktivitätssteigerung durch KI verstanden haben und entsprechend investieren, auch in die Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeitenden, und denjenigen, die sagen, wir wissen, wie der Hase läuft, ja, und KI, das geht auch mal wieder vorbei oder das geht wieder weg oder so. Also die so in dem Beharren sind. Dieses Gap zwischen Beharren und Veränderung wird jetzt noch dramatischer, als es eh in der Vergangenheit schon war.
Mhm. Genau, also das, glaube ich, ist auch wirklich ein absolutes Thema. Und mir fallen da nochmal so zwei Sachen zu ein. Also erstens, aus der psychologischen Sicht ist es ja Identität, ja. Also das Beispiel von meinem Onkel, ne, geschwollene Brust, so bin klar, ich. Ich habe immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Mhm. Dass das ein Bias ist, ne, dass die eine Entscheidung der anderen folgt und dass es irgendwann nicht mehr hinterfragt wird, das ist ja gar nicht im Kopf drin. Ne? Und Identität in meiner Profession, Identität in dem, was ich bisher getan habe. Und das wird in Frage gestellt und das führt automatisch zu einem Selbstbewusstseinsabsinken. Damit kann nicht jeder umgehen. Ne? Das ist für mich auch eine Frage der persönlichen Reifung. Und deswegen glaube ich, persönliche Reife spielt viel, viel mehr als früher eine Rolle. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es auch die Größe der Firma. Ne? Also große Firmen haben weniger Fluktuation, haben weniger neue Leute, haben weniger immer neue Teams, die sich aufstellen. Ich glaube, damit hat es auch zu tun. Und wir in Deutschland haben leider viele von solchen Firmen. Mhm. Ne? So. Was halten Sie von meinen Hypothesen? Also sind ja zwei.
Ich finde auch, es kommt noch hinzu, dass es ja auch jetzt ein fataler Fehlschluss gewesen wäre, wenn man jetzt sagen würde, so, und jetzt müsst ihr alle agil sein, jetzt müsst ihr alle sozusagen an der Spitze des Fortschritts sein, denn so funktioniert in der Tat Veränderung nicht, sondern es ist immer das Spannungsfeld, hätten wir noch ein Spannungsfeld, zwischen bewahren und verändern. Und ja, Spannungsfelder löse ich nie, indem ich auf einen Pol springe. Das wird nicht funktionieren, ja. Denn wenn ich jetzt sagen würde, das ganze Unternehmen ist agil und wir sind innovativ und jetzt nutzen wir KI und machen den großen Sprung nach vorne, um es mal so zu sagen, dann wird das der andere Pol, der repräsentiert durch Ihren Onkel, der wird ja immer noch da sein und der hat ja auch seine Berechtigung. Himmel nochmal, es ist doch auch gut, wenn ein erfahrener Personalleiter sagt, Mensch, ich habe einen Erfahrungsschatz, ich habe einen Fundus, auf dem baue ich auf, dann kann ich schnell entscheiden in neuen Situationen, möglicherweise falsch, aber immerhin schnell entscheiden, und ich kann diese Erfahrung auch einsetzen. Wenn man jetzt von Ihrem Onkel verlangt hätte, deine ganze Erfahrung und damit natürlich deine ganze Identität, die legst du jetzt mal schön an der Garderobe ab und du bist jetzt hier der kreative Nerd, der jetzt den HR-Bereich digitalisiert und in die Zukunft führt. Das natürlich hätte das niemals funktioniert. Und insofern, führen mit KI bedeutet dann für mich auch an dieser Stelle, ich muss auch immer wieder dieses Spannungsfeld zwischen Bewahren und Veränderung irgendwie austarieren können.
Total, ne? Und ich glaube, das ist nicht so einfach, weil ja auch die Frage ist, was machen wir mit zum Beispiel 12 Führungskräften im Führungskreis, die alle, Alter, wir beide ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber okay, jetzt nicht unbedingt Generation, was ist die aktuelle Z, sind wir nicht.
Nö, das steht, glaube ich,
fest. Und deswegen würde ich sagen, also Alter muss man hier wirklich ein bisschen relativ sehen. Ich würde sagen, auch Zugehörigkeitsdauer, wie lange hat man die gleiche Position, all das spielt eine Rolle. Aber diese Leute, nehmen wir jetzt das Beispiel, 12 Führungskräfte, die da lange, über Jahrzehnte sind, die werden jetzt mit diesen Aufgaben betraut, weil es teilweise ja auch gar nicht anders geht, schon arbeitsrechtlich nicht. Ne? Es würde das System zerbröckeln, wenn man sofort sagt, wir tauschen alle aus. Also das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung. Was erleben Sie da gerade in der Praxis, was diesbezüglich passiert mit Führungskräften? Ja,
genau das ist der Punkt. Das ist eine Riesenherausforderung. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen uns, Sie haben es gesagt, wir beziehen unsere Identität daraus, dass wir gewisse Dinge so tun, wie wir sie tun. Wohl wissend, das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert meistens. Es hat sich für mich in der überwiegenden Anzahl der Fälle bewährt. Und eine ganz pragmatische, aber auch schwierige Idee ist es, wenn alle diejenigen, die sich mit Personalentwicklung, die sich mit Organisationsentwicklung beschäftigen, mit Organisationsberatung, mit Coaching, alle diese Menschen sind meines Erachtens aufgerufen, massiv den Leidensdruck zu erhöhen in Organisationen, um Veränderungen zu anzustoßen. Das
ja, also,
klingt jetzt ziemlich
wenn Sie was hart, zu sagen hätten, wenn Sie gehört werden würden, und ich erlebe das jetzt gerade im Bereich Personal oder auch in meinen Workshops sind öfter Leute, die sozusagen ein bisschen verzweifeln an ihren Vorgesetzten, die diese Dinge nicht hören wollen. Also die Leute sehen das durchaus, aber sie dringen nicht durch. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich viele auch dazu neigen, gerade so Position Change Management, Personal so ein bisschen mit braveren Menschen zu besetzen, ne? Die auch nicht in so eine, wie soll man sagen, Challenge gehen, ja, die Scheu haben, auch gestandene Manager mal auf den Tisch zu setzen, auf den Pott zu setzen, heißt das? Genau, auf den Pott zu setzen. Das ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung, ne? Weil die Strukturen sind so, ja, Personal ist eher weiblich, ist auch eher weich, ist eher Yin geprägt, ne? Und ne, sind ja eher Soft Skills, und das dringt gar nicht so richtig durch in die BWL, ne? So,
und das, Frau Hofer, das ist etwas, was ich verfolge, und da habe ich jetzt mit meinem Alter einen Vorteil. Denn ich hatte die Gelegenheit, vor vielen, 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 vielen Jahren mit dem Dave Ulrich darüber selber mal zu sprechen, HR als Business Partner. Und er war auch ziemlich desillusioniert. Er sagt, meine Bücher, die haben, glaube ich, überhaupt nichts gebracht.
Ja, ich glaube, ich habe das irgendwo
sie waren
gelesen.
Sehr hilfreich. Genau, ja, aber eben gesagt, Mensch, es ist ja immer noch, ja, genau so die Situation, ja, mit anderen Worten, die Sie eben auch beschrieben haben. Und da bin ich ganz hart. Das ist die Schuld von HR. So, ich erlebe es immer wieder, dass ich mit auch Verantwortlichen von HR-Bereichen spreche und die dann mal frage, so, wie arbeiten die, angenommen jetzt fiktiv, also ich beziehe mich jetzt nicht auf eine spezielle Branche, aber wie arbeiten denn die bei euch die Leute in der Produktion? Welche Challenges, welche Nöte, welche Chancen, welche Verantwortungsbereiche haben die denn da? Ich höre immer wieder, das sind natürlich dann auch etwas konservative Unternehmen, wo man dann der Gesprächspartner sagt, ich war noch nie bei uns in der Produktion. Das ist Betreten verboten, ja. Das ist, da dürfen nur die Produktioner hin und die Roboter, die da arbeiten. Und das ist einfach erschütternd, ja. Und was man auch, und da muss ich mich auch ein bisschen an die eigene Nase unserer Zunft, unserer Profession fassen, was wir auch immer oder häufig machen, ist, wir begnügen uns mit dieser Change-Management-Rolle. Da läuft ein Transformationsprozess im Unternehmen und wir kommen und sagen, ja, wir kümmern uns um Change-Management, wir machen die Organisationskultur, wir gucken uns Zusammenarbeit, machen Workshops und, ja. Das ist beispielsweise, ich habe das in den USA ganz anders erfahren, da ist Business Transformation und Change Management direkt zusammen. Manchmal kennen die in USA gar kein Change Management. Was ist denn das mit eurem Kulturgedöns? Ja, die sind ja auch sehr stark Verhaltenstherapie orientiert, sehr stark Action, Learning, Action orientiert.
Aber auch Individualblick, das ist noch was anderes, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, ne?
Ja, genau. Aber dass die dann also tatsächlich das stärker zusammendenken. Also eine Business Transformation, angenommen, wir wollen Geschäftsprozesse optimieren und, dass man das stärker zusammendenkt. Aber, kommen wir wieder zurück zu unserem IT-KI-Thema. Mhm. Jetzt gibt es eine Riesenchance für die Personalbereich. Und zwar gleich in zwei Feldern. Zum einen Stichwort Fachkräftemangel und wie Generation Z, wie kann ich die integrieren und. Das ist mittlerweile selbst beim Hardcore-Manager angekommen. Wie gesagt, ich habe die Stellen nicht besetzt, HR, könnt ihr mir helfen? So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass ich jetzt als HRler fast gezwungen werde, mich mit den operativen Prozessen zu beschäftigen, denn ich kann schlicht und einfach HR nicht digitalisieren, indem ich ohne die Prozesse anzuschauen, so wie sieht unser HR-Core-Prozess aus, wie ist der vertaktet mit den operativen Bereichen, wie sehen unsere Admin-Prozesse aus, wie sieht ein Prozessmodell aus, wie messen wir die Performance unserer Prozesse. Und da wird dieses ganze Thema Geschäftsprozessdenken, Geschäftsprozessoptimierung wichtiger, genauso wie es wichtiger wird, die Messbarkeit der HR-Arbeit zu gestalten. Diese Softwareprodukte, die brauchen alle irgendwo ein Dashboard, da muss irgendwas mit Ampel und Gelb, Grün, Rot und so weiter, ja, und Zahlen, Daten, Fakten. Und ich betrachte das als eine Riesenchance für HR-Bereiche. Und ich will auch ganz deutlich machen, 3 Ausrufezeichen bitte dahinter, sich denken, ich kenne hochinnovative HR-Bereiche von Großunternehmen, aber auch von mittelständischen Unternehmen. Ich habe in einem mittelständischen Unternehmen in Norddeutschland eine Teamentwicklung gemacht und da war die HR-Leiterin dabei. Die hat die Strategie dieses Unternehmens vorwärts, rückwärts, seitwärts vorgebildet. Die hat die Stärken-Schwächen-Analyse da in dem Workshop präsentiert und hat gesagt, so, liebe Führungskraft X, du musst in deinem Bereich versorgen, das und das und das und das. Also das, oh, da geht mir immer das Herz auf. Ja,
eine starke Führung.
Ja, wenn ich solche Persönlichkeiten kennenlernen darf, die das Business kennen, die also auch voll und alle Teammitglieder, ne? Werkstattleiter und Bereichsleiter und, die hörten dieser HR-Leiterin ja fast mit offenem Mund zu. Da hätten sie nicht
also gefallen. Jemand mit Charisma hat natürlich auch das Risiko, wenn die Person mit Charisma dann irgendwann nicht mehr da ist. Ne? So, ist aber,
genau, ja klar.
Hat sie denn auch die KI-Strategie da so mit bestimmt und geformt?
Richtig, also zumindest für den HR-Bereich. Ne? Genau. Ja. Es ging also dann auch darum, wie jetzt KI angewendet werden soll. Und das ist für HR, bedeutet ja, das ist ja nicht die HR-Abteilung. Ne, sondern dann geht es eben oder ging es da zum Beispiel darum, ja, wir wollen einen Kompetenzpool einführen. Diese modernen Softwaresysteme, die sagen, okay, wir machen eine Skills- oder Kompetenzdatenbank. Da kommen sämtliche Rollen, die Kompetenzen der einzelnen Rollen, die kommen da rein. Und das ist dann ein Data Lake, ein Datenpool, der allen Anwendungen zur Verfügung stellt. Für die Personalentwicklung, für die Stellenausschreibung, fürs Recruiting und, und. Und
das ist, glaube ich, eine sinnvolle Anwendung, ne?
So, das ist so ein eine Data sehr Lake. Sinnvolle Anwendung. Und das weist natürlich weit über den HR-Bereich hinaus. Und das ist natürlich auch ein Change-Projekt, denn plötzlich müssen die Produktioner, die Entwickler, die Vertriebler, die Marketingleute sich darüber unterhalten, was sind denn hier bei uns die Metakompetenzen? Was ist denn das, was dann sozusagen für uns alle wichtig ist? Ne? Und ja, dann steht dann Teamfähigkeit. Toll, was ist Teamfähigkeit? Ne? Also bitteschön, präzisieren, beschreiben, was sind die Items, was sind die Ausprägungen? Und das muss ich alleine tun, wenn ich die Software einführen will.
Also man ist zur Konkretisierung verdammt. Nein, genau. Oder man darf konkretisieren. Finde ich ein sehr tolles Beispiel, weil es auch so ein bisschen Kontrast zu dem ist, was ich so erlebe, ne? So, wozu nutzt Personal, die ChatGPT wollen wir nicht als einziges Beispiel nehmen, aber Large Language Models, zum Beispiel um Zeugnisse per Knopfdruck, dann habe ich diese lästige Arbeit weg und ich mache austauschbare Dokumente. Und das ist das, was ich mit Plastik-KI meine. Ne? Also da entsteht was ich dadurch, dass man das so macht, selbst überflüssig macht. Also es ist ja ein totaler Wertverlust dadurch, ne? Oder für Anschreiben oder einfach um das, was da ist, zu ersetzen. Und was Sie jetzt als Beispiel gebracht haben, das zeigt ja, wir müssen erstmal gucken in die Strukturen und nicht bereichsintern denken, sondern übergreifend. Wie können wir das nutzen? Und da sehe ich, es ist ein Riesenpotenzial, was oft auch, weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist, mit den oberen Führungskräften zu tun hat, mit Geschäftsführung, Vorstand, die das so nicht sehen, ne? die diese abgegrenzten Bereiche ganz gern behalten wollen.
Ja, die, und das hat ja auch eine Logik, dass sie ihre abgegrenzten Bereiche behalten wollen. Ich bin beispielsweise CFO eines Unternehmens und daneben gibt es den Chief Production Officer oder den Chief Information Officer. Mhm. So. Und wonach werden denn die Leute gemessen? Ja, sie werden vom Aufsichtsrat danach gemessen oder vom Beirat, wie sie ihre Ressortziele erreichen, ob sie ihre Ressortbudgets einhalten und ihre Ressorts entsprechend entwickeln. Da ist das in der DNA einer Organisation bereits angelegt. Das sickert natürlich nach unten durch, wie der Kaffee oder wie das Wasser durch einen Kaffeefilter. Und dann denken die Mitarbeitenden natürlich genauso. Ja, und bleiben erstmal in ihrem Silo und optimieren ihren Bereich. Das ist ja schon seit gefühlt Jahrhunderten so in Organisationen.
Dieses Problem gab es schon immer, ja.
Aber um nochmal beim Veränderungsdruck zu bleiben, so wird eine KI nie funktionieren. Der KI ist das egal, ob ich jetzt im CFO-Bereich oder im Chief Human Resources Officer-Bereich bin oder sonst was, sondern KI sagt Daten, 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 wo immer die herhaben. Ne? Und Stichwort Reinforcement Learning, also ich brauch Feedback und ich muss wissen, ich als KI muss wissen, was ist richtig, was ist falsch, was sind die Labels, also was
als sozialer Interaktionspartner sozusagen.
Als sozialer Interaktionspartner und eine KI-Einführung, sind wir wieder beim Spannungsfeld, nämlich zwischen zentral und dezentral, erfordert ja eigentlich eine sehr stark zentrale Enterprise Architecture, eine sehr zentrale Datenhaltung, die aber im besten systemischen Sinne geschlossen offen sein muss. Das heißt also, die Feedbacks, die kommen ja überall von den Landesgesellschaften, von den Personalen in den unterschiedlichen Rollen und die fließen dann so wieder da hinein in sozusagen den zentralen Datenpool und helfen die KI besser zu werden, sodass ich als dezentraler Mensch wiederum in der Lage bin, beispielsweise als B2B-Vertriebler, meine Kunden noch viel besser zu beraten, weil ich meinen Laptop dabei habe mit dem ganzen KI-Wissen da drauf, ja. Und das nutze ich dezentral. Also wir haben das Spannungsfeld zwischen zentral und dezentral und Führung muss das organisieren. Führung muss sicherstellen, dass ich eben nicht nur in meinem Silo verharre und bleibe. Führung muss die Öffnung, Cross-Silo-Leadership nennt sich ja das, muss die Öffnungen herstellen können und muss den Grad der Vernetzung eben steigern. Das ist das Stichwort. KI erfordert Vernetzung. Sonst kann ich mir das ganz schenken. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld für die KI-Einführung.
Das stimmt. Also was ich erlebe, so einige Beispiele, dass man zum Beispiel Parallelstrukturen aufbaut. Ne? Also dann hat man irgendwie eine Digitalisierungsabteilung, die das Thema KI aufbaut. Man hat eine Marketingabteilung, die das Thema KI aufbaut. Ein Vertrieb, der das Thema KI aufbaut und so weiter. Also es entstehen so Silos, wo sich jeder so seine eigene KI-Herrschaft aufbaut. Und das führt zu verschwendeter Energie, ne? Also man kämpft dann im Grunde über diese Hoheit, aber es wird sich nicht zusammengesetzt und das hat nichts mit den Leuten zu tun, sondern tatsächlich, dass oben die Entscheidungen nicht gefällt werden, ne? Dass man diese Netzwerkstruktur nicht sehen will.
Ja.
Manchmal habe ich so die Frage.
Es ist vielleicht auch gar nicht so oben die Entscheidungen, sondern ich bezeichne das als mentales Modell einer Organisation. Also was hat sich bei uns in der Organisation als bewährt? Das mag jetzt beispielsweise ein Silo-Denken sein. Und dieses mentale Modell ist ja sozusagen psychologisch gesprochen, organisationspsychologisch ins Unterbewusstsein abgesunken, wird automatisiert angewendet, ohne es zu hinterfragen. Mhm. So, ja. Aber dass man das transparent muss, also vom Eisberg von ganz unten nach ganz oben bringen muss, das ist absolut notwendig und das sind so diese, möchte ich mal sagen, Kontexte, mit denen ich eine KI-Einführung machen oder versehen muss. Diese Kontexte, die muss ich mit bearbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also das mentale Modell, was dahinter steht, ne? Genau. Das bewusst zu machen, um es dann zu verändern. Ja.
Mhm. Ja. Ja, genau. Um das bewusst zu machen, auch die Frage, wie gehen wir denn mit Macht um, wie gehen wir denn mit Einfluss um in der Organisation? Und das Ganze, und das wäre halt mein Plädoyer, nicht nur theoretisch zu diskutieren in irgendwelchen Workshops, sondern so früh wie möglich Experimentierräume schaffen. Ein Experiment schaffen, wo man sagen kann, gut, jetzt probieren wir mal aus. Jetzt, und da haben wir ja solche Dinge wie beispielsweise digitaler Zwilling oder sowas, wo man mal einen Geschäftsprozess neben dem eigentlichen Geschäftsprozess darstellen kann und den dann mal quasi simuliert. Jetzt schauen wir mal, wie würden denn andere Formen des Umgangs, wie würden denn ein höherer Vernetzungsgrad miteinander passieren? Und das, wenn ich das noch schnell sagen darf, das ist nämlich auch ein Beispiel für meine Sorge, die ich vorhin hatte, ob die menschliche Veränderungsgeschwindigkeit mithalten kann mit der technologischen. Denn wir haben ja heute beispielsweise, nehmen wir die Medikamentenentwicklung, nehmen wir die Pharmaforschung. Selbst große Unternehmen können das nicht mehr innerhalb des eigenen Unternehmens alleine machen. Das heißt, wir haben nicht nur die Vernetzung zwischen den verschiedenen, in Anführungszeichen, Bereichen oder Silos im Unternehmen, sondern wir haben gleichzeitig auch noch die Notwendigkeit einer unternehmensübergreifenden Vernetzung. Und da kommen wir ja noch zu ganz anderen Themen, wie ist Wettbewerb, wie ist Daten, Datentransparenz, Datensicherheit und. Und insofern, also der dringende Aufruf, und ich will es nochmal unterstreichen, eine riesen Chance für HR. Denn HR sollte diese Prozesse mit vorantreiben, im engen Schulterschluss natürlich mit IT, von mir aus auch mit externen Beratern, wie auch immer, HR kann und muss an der Stelle der Change-Treiber sein, weil es kann ja niemand aus dem Fachbereich genau diese Fragen alleine vorwärts treiben. Wenn der Produktionschef das jetzt vorwärts treiben würde, dann sagt der Entwicklungschef, was machst du? Leute, lass mal die Finger weg von meinem Bereich oder so. Und HR hat dann aufgrund der Rolle eine viel stärkere Vernetzungsfunktion und sollte die.
Darf sich das einfach nicht aus der Hand nehmen lassen, ne? Also auch da, ne, diese Silo, zum Beispiel merke ich, IT neigt auch dazu, sich HR-Funktionen anzueignen, wenn HR nicht schnell genug ist in der Deutungshoheit und im Ausprobieren, Experimentierräume zu schaffen.
Ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel dafür. In den Transformationsprozessen die natürlich dann ein Stück weit auch sehr stark IT-gesteuert sind. Ja, da gibt es das Einführungsmodell, die Einführungsschritte machen, DevOps-Tool und Gott weiß was. Ja, also wie machen wir das Release-Management, welche Workstreams werden entwickelt und. Dabei wird dann häufig gesagt, so, jetzt sind wir mit der IT-Seite soweit fertig. Jetzt machen wir mal ein Training für die Mitarbeiter. Dann sollen die die KI üben, dann sollen die das anwenden und das Training wird durchaus auch dann Geld investiert. Ja, man versucht das also dann auch so gut wie möglich zu machen, alles gut. Aber Himmel nochmal, das ist ganz am Ende von der Pipeline. Und dann erwartet man, dass die Menschen in der Organisation dann auch noch die KI akzeptieren. Also da muss ich HR dafür einsetzen, dass wir ein Transformationsmanagement-Design machen, ein Prozessdesign machen, wo von Anfang an die Menschen und zwar verantwortlich mit eingebunden sind. Nicht nur als Informationsempfänger, sondern es ist ja diese Idee des Teilgebers. Ja, ich bin Teilgeber, damit zum Beispiel die KI gut lernen kann, ja, damit da also auch wirklich ein offener Fluss von Daten, von Informationen ist, damit dieses Selbstlernen der KI gut gefördert wird. Und alleine die technologischen Notwendigkeiten geben schon den Druck, in Anführungszeichen, ich sehe das als Challenge, als Herausforderung, an HR, an alle Beteiligten, hey Leute, wir müssen die Veränderungsprozesse anders gestalten. Das genau, nützt so nichts, wenn wir am Ende die Mitarbeiter trainieren und die dann stehen, Entschuldigung, wie der Ochse vom Berg, ja, und dann brauchen sie sich nicht wundern, dass es nicht akzeptiert ist, dass die KI nicht läuft und so weiter.
Total. Sehe ich auch so. Ich würde so zuletzt noch mal ein Thema aufgreifen, wo ich fast eine Befürchtung habe. Es gibt ja Leadership in allen Formen, Agile Leadership, Digital Leadership und ich befürchte, dass demnächst auch KI Leadership kommt. Und was halten Sie von solchen Kategorisierungen und generell von Führungsstilen, also die man jetzt auch bezogen auf das KI-Zeitalter braucht? Gibt es da irgendwas oder macht das überhaupt Sinn, das so zuzuordnen? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Also da sind Sie bei mir genau beim Richtigen angekommen, weil ich bin der Meinung, irgendwelche kategorisierenden Führungsstile, die kann man so langsam in den Papierkorb werfen. Und Agile Leadership, ich habe bis heute nicht verstanden, was das sein soll, by the way. Also die Wette, die würde ich mit Ihnen gar nicht eingehen, sondern da würde ich mit Ihnen gar nicht wetten, dass tatsächlich irgendwann jetzt auch KI-Leadership kommt. Ja?
Nur das nächste Buch, Führen mit KI, KI-Leadership.
Genau.
Du kannst es lernen, 10 Schritte.
Ja. Also es ist schlicht und einfach die Not, die die Menschen spüren, die in Führungsverantwortung sind, die Komplexität zu vereinfachen. Und dann führt das häufig dazu, dass wir die Komplexität trivialisieren. Und sagen, okay, statt Hierarchie machen wir jetzt Agile Leadership. So, und damit haben wir die Probleme gelöst. Das ist auch ein gewaltiger Fehlschluss, ja. Sondern Führen ist, und das hat der Heinz von Förster so schön gesagt, Führung ist immer das Entscheiden des Unentscheidbaren. Wenn ich jetzt behaupten würde, Agile Leadership ist die Lösung aller Probleme, dann brauche ich da nichts zu entscheiden. Ja, weil dann mache ich halt Agile Leadership. Aber das führt natürlich in dieser Eindimensionalität zu nichts, sondern ich muss tatsächlich die Komplexität so nehmen, wie sie heute ist. Und ich muss auf das Komplexitätsniveau antworten. Natürlich muss ich Vereinfachungen schaffen. Natürlich muss ich irgendwo Strukturen, Ordnungen schaffen in diesem Riesengewusel von unterschiedlichen Beziehungen, Anforderungen und Möglichkeiten. Aber ich darf es halt nicht trivialisieren. Und da sind wir in der Tat wieder bei dem Eingangsbegriff der Ohnmacht. Wo sie gesagt haben, ja, Ohnmacht kann doch auch was Positives sein. Ja, kann es. Es macht mich nämlich demütig. Es macht mich demütig zu sagen, okay, kann ich nur wiederholen vom Anfang, ich brauche wir müssen uns anders vernetzen. Wir brauchen eine größere Oberfläche. Es geht nicht der eine Führungsstil. Es geht weder führen mit KI noch führen mit Agile, sondern wir brauchen von allem etwas und müssen das intelligent kombinieren. Wir brauchen noch etwas von der Steuerung. Wir brauchen noch etwas von der Hierarchie. Wir brauchen davon, davon, davon. Und daraus müssen wir uns gemeinsam eine Führungskultur basteln, wie wir diese Anforderungen, technologischen Trends auch meistern wollen.
Das ist schon fast ein super Schlusswort. Vielleicht haben Sie aber noch mal so einen Tipp für Führungskräfte, die jetzt vielleicht zuhören und denken, oh, bei uns kann ich das alles gar nicht machen. Das hört sich ja super vernünftig an und ich höre auch zu, aber ja, die Leute bei uns sind nicht so, sind nicht so weit oder so. Das höre ich relativ oft. Was würden Sie diesen Leuten mit auf den Weg geben?
Genau das zu thematisieren. Also wirklich genau an der Stelle ins Risiko zu gehen, ins persönliche Risiko zu gehen und zu sagen, Leute, wie digital ready sind wir denn eigentlich?
Digital und, ready ist gut, ja.
Machen wir uns doch mal ganz ehrlich. Ne? Bei all den 100 Jahren Führungsforschung bin ich immer noch sehr bei dem Peter Drucker. Mhm. The leader asks what needs to be done. So, die effektive Führungskraft, also was ist denn jetzt hier eigentlich die Situation? Face the brutal facts und geh da hinein und versuch ein Bild zu gewinnen, sagen, hey Leute, lass uns ganz ehrlich machen, wo stehen wir? Ohne Vorwürfe zu machen, ohne Schuldzuweisungen, sondern einfach quasi aus einer Metaperspektive drauf gucken, wo stehen wir? Und von da aus dann zu gucken, so was ist der erste kleine Hebel, den wir jetzt ziehen können? Was ist der erste Schritt? Was müssen wir tun? Aber auch natürlich immer mit zu berücksichtigen, wenn wir KI einführen, haben wir massive sprungfixe Kosten. Das heißt, das geht jetzt nicht so schön Scheibchen lineare Kostenverläufe, sondern wir haben einen Investitionsaufwand und der Bums, der steht da erstmal, ne? So wie ein großer Kostenblock. Trotzdem müssen wir schauen, wir können Versuche machen, wir können Experimente machen. Und also zusammengefasst, face the brutal facts in der As-Is-Analysis, arbeite gemeinsam mit deinen Kollegen, mit deinen Teams an Optionen, die pragmatisch sind, die machbar sind, nicht gleich den großen Sprung, sondern iterativ kleine Schritte vorwärts und feiere die Erfolge, fahr die Quick Wins in die Scheune und versucht von da aus dann immer weiterzukommen. Bloß dieser Zyklus, der muss jetzt vielleicht ein bisschen schneller laufen, als er in der Vergangenheit gelaufen ist.
Viel schneller meiner Meinung nach, ne? Also wir sind ja schon abgehangen, wir dürfen uns nicht weiter abhängen lassen und ich glaube, die Beschäftigung jetzt mit unwichtigen Dingen wie was ist Agile Leadership oder mit ein paar Methoden, die bringen jetzt gar nichts, sondern da müssen, glaube ich, jetzt wirklich, wirklich Weichen gestellt werden. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Ulrich Lenz. Ich glaube, da waren ganz, ganz, ganz viele tolle Gedanken und Themen drin. Vielen Dank Ihnen, dass Sie bei mir waren.
Ja, und vielen Dank auch an Sie. Es war ein tolles Gespräch für mich, tolle Challenges, tolle Punkte, die wir herausgearbeitet haben. Danke für die Möglichkeit, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Und ich wünsche natürlich allen, die uns jetzt zuhören, dass vielleicht das ein oder andere Gedankenexperiment, Goldkörnchen oder was auch immer dabei war, wo wir sagen können, hey, das probieren wir jetzt einfach mal aus.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Danke Ihnen. Noch einen schönen Tag.
Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte das Gefühl, ich war auf einer Reise und konnte da mit jemand spazieren gehen in ganz unterschiedliche Ecken. Jemand, der Doppeldeutigkeit von Begriffen versteht. Jemand, der sowohl weiß, was technisch möglich ist, als auch versteht, was Menschen bewegt und was sie brauchen. Ich freue mich natürlich, wenn du mir, falls du diesen Podcast bei Apple oder auf einer anderen Plattform hörst, dafür auch 5 Sterne gibst und noch mehr, wenn du mir folgst, möglicherweise auch auf meinem Portal Substack oder demnächst eben auf einer
der Plattform, auf denen du diesen Podcast hörst. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit.